Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Etwas anderes Setup als normalerweise, aber wir sind wieder zusammen Anfang August und wir wollen die News aus dem Juli besprechen, lieber Jochen. Hallo.
Hallo André, Take Two. Hoffen wir, dass der besser funktioniert als Take One.
Genau. Der Take One war auf der einen Seite ein bisschen merkwürdig, weil ich eine sehr schlechte Internetverbindung hatte und weil wir parallel einen zweiten Podcast hatten und scheinbar den Schmalspur-Tarif gewählt haben, also nur ein Studio. Und da der Mike und der Sascha den AI-Podcast aufgenommen haben, waren wir irgendwie zweite Wahl. Also nehmen wir die zweite Runde, machen aus der zweiten Wahl die erste Wahl und lassen Sie über die News aus dem Juli 2025 sprechen.
Dann fangen wir an.
Johann, die Kollegen aus Nect, ich bin in Hamburg, die Kollegen kommen aus Hamburg. Der Benny war auch schon mal bei uns im Podcast. Nect zum Thema digitale Identität und dergleichen mehr, die sich sehr für das ganze Thema KI und ich sag mal automatisierte Identifikation einsetzen und wirklich eine gute Story aus meiner Perspektive jedenfalls seit Jahren haben, übernehmen ein weiteres Unternehmen aus diesem Umfeld und wir haben gerade kurz drüber gesprochen, wir kennen es beide nicht, das Startup Arcadias, was sie nehmen, was sich auf dem gleichen Terrain befindet und wo sie jetzt wohl scheinbar das Gefühl haben, damit noch mehr machen zu können. Kannst du was dazu sagen oder nehmen wir es einfach nur als positive News?
Als positive News und generell das Thema Ident ist ja ein riesen Flickenteppich mit 100.000 Companies, nicht nur national, sondern auch paneuropäisch gibt es da wahnsinnig viele Player, was eigentlich danach schreit, dass es eine Konsolidierung gibt. Und wir haben ja auch schon jetzt die Übernahme von Adinau gehabt. Ich glaube, wir sehen jetzt hier in diesem Bereich da eine zunehmende Konsolidierung, dass sich dann hoffentlich auch ein paar paneuropäische Champions herausgibt.
Ich glaube, so ein bisschen so das, ich sag mal, das Erfolgsgeheimnis von Nect ist, jeweils, wenn ich das so aus der Ferne so ein bisschen betrachte, oder Nähe, wenn man Hamburg sieht, aber trotzdem halt aus der Ferne, dass die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen sich sehr stark auf bestimmte Branchen konzentriert haben und das Thema Versicherungswirtschaft halt vor allen Dingen in ihrem Fokus haben. Und ich meine, Benny und auch sein Mitgründer kommen aus der Branche und haben dieses Problem gesehen. Und das, was ich immer wieder sehe, überrascht mich da manchmal auch so ein bisschen, weil sie sehr häufig in den Top 5, Top 3 der deutschen App-Downloads sind, weil sie wohl immer wieder die Use Cases haben, wo bestimmte Versicherungskunden sich identifizieren müssen und dafür den automatisierten Ident von Nect nehmen dürfen. Und ich glaube, so ein bisschen stehen sie halt in anderen Branchen noch vor der Herausforderung, dass es regulatorisch zugelassen ist. In der Versicherungswelt jedenfalls dürfen sie das, was sie tun, das ist ja anders als bei anderen, du hast gerade IDnow genannt, ein Web-ID, weil sie machen ja eben nicht eine Identifikation auf Basis eines Agents oder mithilfe eines Agents, sondern sie machen es ja wirklich KI-enabled und da in einigen Branchen das schon erlaubt ist, kommen sie da halt echt weiter. Und bei einigen anderen, wo wir natürlich sehr häufig drauf gucken, auf die Payment- und Banking-Welt im engeren Sinne, da haben sie halt noch keine Erlaubnis bekommen.
Ja, wobei diese Agent ist ja eigentlich auch nur eine Krücke. Also letztendlich haben wir ja immer noch kein richtig gutes, automatisiertes, rein digitales Ident mit Ausnahme den Personalausweis hinten auf der NFC-Schnittstelle. Ich glaube eher, es geht eher in diese Richtung. Also der Agent wird früher oder später aussortiert werden. Und es wird in irgendeiner Weise Versuche geben, die über KI oder welche Möglichkeiten auch immer da viel, viel automatisierter den Prozess durchzuführen.
Absolut. Und sie hatten halt den Mut, lange bevor wir alle das Thema KI, AI schreiben konnten, auf das Thema zu setzen und das voranzutreiben. Also insofern, Benny und Team, Glückwunsch und wir sind gespannt, was Arcadias euch jetzt noch mehr bringt und wann ihr auch in die Use Cases reinfindet, die wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen eingängiger finden als die Versicherungswirtschaft. Jochen, lass uns zur zweiten News kommen und das ist eine News, die aus Berlin kommt, aus dem Umfeld von N26. Dort kann man sagen, ist schon wieder, das ist immer so ein bisschen mit einem vielleicht einen negativen Touch versehen, aber was da, glaube ich, gerade passiert ist, sie professionalisieren an verschiedenen Stellen und werden halt immer erwachsener und das zeigt sich jetzt auch an der Personalie, über die wir vielleicht das Ganze gerade ganz kurz sprechen wollen. Sie haben einen neuen Risikochef. Und was sagst du dazu?
Ja, der kommt von der Santander, aber Professionalisierung würde ich jetzt so ein bisschen auch im Schutz der Vorgängerin nicht nennen, weil die war ja auch schon von der HVB und eine sehr, sehr gute Risikofrau. Das Problem, was bei diesem Thema mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, war die sehr unterschiedliche Narrative. Also nach außen wurde zumindest den Eindruck gegeben von N26, man habe sich von ihr getrennt. Dann gab es dann kurz später ein Posting bei LinkedIn, wo sie ihren Schritt zu ING announced hat und nur so reingeschrieben hat, so nach dem Motto, naja, es klingt, in der Realität ist halt alles nicht so, wie es bei dem einen oder anderen klingt. Also von daher, da scheint es Beef gegeben zu haben, dass der eine oder andere versucht, den Wechsel in der PR für sich besser aussehen zu lassen. Da sie ja jetzt direkt zu ING gewechselt ist, würde ich mal davon ausgehen, dass der Schritt von ihr gekommen ist und nicht von N26, wie es zumindest in den ersten Pressemitteilungen so zwischen den Zeilen stand.
Let's see. Jedenfalls haben sie jetzt jemanden gefunden, der wirklich schon seit Jahr und Tag das Thema Risiko bei einer, sag mal, Direktbank, digitalen Bank auch schon verstanden hat. Und ich glaube, dass es einfach ihnen gut tun wird, denjenigen dann auch in den Reihen zu haben. Und Glückwunsch jedenfalls zu dem Hire.
Was unter dem Strich aber wieder da ist, also die war jetzt gerade mal 2 Jahre da, der Churn der Nicht-Gründer-C-Levels bei N26 geht konstant weiter.
Ja, wobei sie jetzt zumindest schon längere Zeit einen CFO haben und vielleicht sehen wir das jetzt irgendwie ja an der Stelle auch. Also ja. Du weißt ja, ich versuche ja manchmal das halb volle Glas zu sehen und du wirfst dann manchmal noch irgendwie so einen negativen Touch da drauf, aber das ist ja unsere Rollenverteilung.
Ja, ich gucke einfach auf das Pattern. Also ich bin gar nicht so negativ, aber ich gucke aufs Pattern und das Pattern ist im Moment eher negativ.
You know what I mean. Ja, ja. Jochen, die Kolleginnen und Kollegen von eToro, die ja auch einen beeindruckenden Börsengang hingelegt haben, wenn ich mich recht entsinne, bringen jetzt eine Visa-Debitkarte nach Europa. Ist das ein Sack Reis oder relevant?
Naja, ich meine, wenn wir sehen, dass Trade Republic, die ja im Grunde im ähnlichen Segment wie eToro ist, auch wenn eToro mehr Wetten ist, aber es geht um letztendlich Trading.
Danke, dass du das Wort Wetten gerade so kurz weggeschluckt hast. Das ist eine reine Gambling-Plattform, Entschuldigung.
Die haben ja auch mit der Visa-Debitkarte da sehr großen Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass eToro sich das quasi abgeschaut hat und glaubt, damit auch erfolgreich zu sein. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Also wir haben jetzt so viele Visa-Debitkarten von so vielen Playern. Wir haben da jetzt eher so ein bisschen so eine Marktsättigung. Und wo differenziert sich das die eine von der anderen? Trade Republic hatte da einen Wettbewerbsvorteil, weil sie eine der ersten waren, die das irgendwie sehr smart verbunden hat.
Bei den Alter, darf ich mal ganz kurz innehalten? Copy-Paste. Die hatten damals noch nicht wirklich so ein richtiges Wettbewerbsvorteil, sondern sie haben diese Karte so geil mit Features aufgeladen, dass ich den Wettbewerbsvorteil gar nicht unbedingt so sehen würde, sondern sie haben es einfach unfassbar gut vermarktet. Und da gab es schon viele, viele andere, die das Gleiche eigentlich auch hätten machen wollen, ob es Neobanken waren oder irgendwelche Nischenbanken waren. Keiner hat diese Story so geil erzählt wie Christian und Team. Also beeindruckend.
Total. Aber das meine ich mit Wettbewerbsvorteil, weil sie haben die Story gut rüberbekommen. Sie haben sehr viele Kunden schon jetzt drauf. Und warum soll ich jetzt, wenn ich das nutze, die Debitkarte nutzen? Also insofern kommt dann jetzt alle anderen kommen so ein bisschen als MeToo mit der Herausforderung, warum soll es der Kunde nutzen?
Also was doch der Sack reißt und wir gehen weiter zur nächsten News und gucken auf die Kolleginnen und Kollegen von Ivy. Ivy hatten wir schon sehr früh mal auf einer der Payment Exchanges. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich vor gut 2,5 Jahren einen wirklich richtig guten Podcast aufgezeichnet habe mit einem der Gründer auf einem Parkplatz im Sauerland beim Mountainbiken und zu dämlich war, diesen Podcast in irgendeiner Weise hochzuladen. Das heißt, der ist immer noch nicht erschienen, weil er weg ist und wir bisher noch nie wieder einen neuen Termin gefunden haben. Lange Vorgeschichte dazu, dass die Kollegen von Ivy jetzt mit dem Stablecoin-Anbieter Circle, also amerikanischer Player, der mittlerweile auch in Europa unterwegs ist, kooperieren. Wie siehst du das?
Kannst du vielleicht mal ganz kurz was zu Ivy sagen? Was macht Ivy?
Ivy macht eigentlich Account-to-Account-Payments. Also im Grunde genommen auf Basis von Open Banking und auf Basis von Instant Payments bieten sie halt, wenn du so willst, das Ähnliches wie Sofortüberweisungen und wie damals mit Giropay 1.0 eine Variante, dass du halt wirklich von deinem Girokonto auf das Girokonto eines Merchants sehr einfach eine Überweisung machst. Und das ist eigentlich die Grundlage von Ivy, wo wahrscheinlich viele, als sie gestartet sind, vor 3 bis 4 Jahren gesagt haben, wer braucht es? Simon von Creandum hat von vornherein daran geglaubt. Und ich glaube, die machen einen guten Job. Ich glaube, das ist ein gutes Team.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie die Kooperation gemacht haben, weil das, was sie machen, ist auf Basis SEPA. Sobald es dann die Transaktion außerhalb des SEPA-Raums ist, wird es schwer. Weil dann hat man keine SEPA-Überweisung, man hat teilweise die Probleme bei SWIFT mit, wann kommt das Geld wirklich genau an, kommt es genau an, welche Banken dazwischen nehmen noch irgendwelche fraktionellen Anteile des Geldes etc. etc. Das sind ja die üblichen Probleme bei SWIFT, die, an denen auch immer gearbeitet wird, aber die immer noch nicht vollständig gelöst sind. So, und natürlich, wenn ich jetzt ein Stablecoin habe, ist die Transaktion ja von der Sekunde drüben. Dann müssen halt beide Anbieter Stablecoin nutzen, aber vielleicht kann Ivy das dann machen mit einem Account in,
könnte sagen,
in Asien.
Ich würde gerade sagen, ob wirklich beide Seiten unbedingt ein Stablecoin-Empfängerkonto in Anführungszeichen haben müssen oder in irgendeine Wallet haben müssen, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch dann wiederum, wie du es gerade beschreibst, als Man in the Middle auflösen.
Genau, genau. Und insofern, das glaube ich, ist der Schritt, den sie da, oder das Problem, was sie damit lösen, den Schritt, den sie gehen, dass sie dann Cross-Border-Zahlungen damit mehr oder weniger instant machen und auch klar mit dem Wissen, wann kommt das Geld an, wie viel Geld kommt an und also diese bekannten Probleme auf der SWIFT-Seite minimieren.
Hast du schon mal irgendwo in einem E-Commerce-Shop mit Ivy bezahlt?
Nee.
Ich habe es letztens irgendwo, aber ich habe leider gerade vergessen, wo es war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe es letztens das erste Mal irgendwo gesehen. Also irgendwo habe ich dann auch es genutzt und habe dann mit meiner Überweisung bezahlt. Okay. Jochen, wir bleiben beim Thema Stablecoin und du hast zu Recht angemerkt, dass wir diese News schon mal hatten, aber wir können diese News ein bisschen ergänzen. Und ich bin da biased, das muss man sagen, weil wir als DWS einfach einer der Shareholder waren und wir das Thema vorangetrieben haben. Aber wir haben schon über AllUnity gesprochen, die ja die BaFin-Lizenz erhalten haben. Als erster deutscher Anbieter mindestens mal, um ein Euro-Stablecoin auf Basis einer E-Geld-Money-Lizenz herauszugeben. Aber ich ergänze diese Meldung, weil sie seit dieser Woche gelistet sind. Also das heißt, der Eura, also das heißt, der Stablecoin von AllUnity ist jetzt nutzbar und kann, ja, eingesetzt werden.
Ja, Gratulation. Hab das Thema ja auch von Anfang an so ein bisschen von der Seitenlinie mit verfolgt. Gratulation, dass es jetzt live ist. Die BaFin-Lizenz hat aus meiner Sicht viel zu lange gebraucht.
Ey, nein, sorry to interrupt. Also es war klar, dass man dafür irgendwie ein gutes Dreivierteljahr bis Jahr braucht. Die Firma war nicht gegründet. Du musstest das Ganze sozusagen setupen. Du hattest irgendwie ein nicht ganz so einfaches Konsortium mit 3 Partnern, ja, USA, Holland, Deutschland.
Ich will gar keinen Vorwurf. Ich sage nur, es hat nur lange gedauert.
Nein. Also ich finde, es hat ziemlich genau so lange gedauert, wie man es erwarten konnte. Okay. Und diese Firma musste wirklich erstmal da sein, damit überhaupt eine BaFin irgendwie richtig was prüfen konnte und man auch was einreichen konnte. Okay. Und das war genau im Plan. Und da muss ich sagen, Alexander Höppner und Team, großen Chapeau, weil sie nicht mehr versprochen haben, als sie halten konnten und genau das gehalten haben, was sie versprochen haben.
Ja, das ist mal sehr gut, dass er nicht overpromised wurde. Ich schaue nur, und das ist mein Benchmark, wie lange Circle mit ihrer Niederlassung in Paris gebraucht hat, um auch eine E-Geld-Lizenz zu bekommen. Und das ging ungleich schneller.
Ja, weil sie aber auch schon eine Firma waren und ein geordnetes Setup in den USA schon hatten. Das darf man, glaube ich, nicht vergleichen.
Und vielleicht ein kleines bisschen auch ein anderer Regulator in Paris versus in Bonn.
Und ich will gerade nicht den Kollegen in Bonn und Frankfurt Honig ums Maul schmieren. Aber Jochen, wirklich, also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie schnell er geht. Und auch die Art der Zusammenarbeit, die ich aus der Ferne ja nur so ein bisschen mitbekommen habe, weil ich natürlich nicht operativ daran tätig bin, war sehr, 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 sehr gut.
Okay. Ja, so oder so, Sie haben jetzt die Lizenz. Und was ich eigentlich sagen wollte, was im Gegenzug zur BaFin-Lizenz, die ein bisschen gebraucht hat, viel, viel schneller ging, ist es loszulegen.
Ja.
Das war beeindruckend, dass, man hat dann halt diese Zwischenschritt BaFin-Lizenz bekommen, aber dass jetzt sofort das Ding da ist, das ging extrem schnell. Und das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt hoffe ich, dass natürlich auch schnell die Anwendung kommt.
Genau, let's see. Aber bisher, wie gesagt, wirklich so geliefert wie in Anführungszeichen versprochen und erwartet. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass das Ding wirklich exekutiert wird und dass da Volumen drauf kommt.
Ja, und dass das Ökosystem auch drum ist. Ja, total. Saumbro bei dem Thema, dass das Ökosystem drumherum.
Ja. Jochen, wir haben schon oft in den letzten Wochen und Monaten über UpWest gesprochen. UpWest, Martin Cussings, Investment as a Service Plattform, Investment as a Service Firma mit beeindruckendem Funding in den letzten Jahren, mit beeindruckenden Shareholdern, unter anderem BlackRock dabei und einige der führenden VCs der Welt, machen einfach immer weiter. Also klar, als as a Service Anbieter musst du auch immer weitermachen und musst auch immer neue Partner gewinnen und hat jetzt für das Thema digitale Rentenlösung, was heißt Kooperation, das klingt immer so doof, sondern die Kollegen von Xava, ein Altersvorsorge-Fintech aus Berlin von Max Bachem, nutzt die Infrastruktur von UpWest. Was sagst du? Geht um das Thema Frühstartrente, Depotrente, alles das, was gerade auch politisch diskutiert wird und was wir dringend brauchen.
Ja, total. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, dieses Thema. Nicht nur jetzt hier bei den Rentenlösungen für uns Erwachsene, sondern auch bei den Kinderrentenlösungen, wo es da ja auch diese 10 Euro im Monat vom Staat geben soll. Das wird ein Rennen geben, wer hier da die x Millionen Kunden am schnellsten geonboardet bekommt. Und insofern ist das natürlich dann auch eine Riesenchance für UpWest und Co., dass sie sagen, guck mal, wir können das, wir sind White Label, wir können sofort loslegen. Während andere erst irgendwie vielleicht ihre teilweise angestaubten Prozesse nochmal digitalisieren müssen.
Vielleicht dann nochmal ganz kurz der Link zum Podcast mit Ralf Heim vor einigen Wochen, wo wir genau darüber gesprochen haben. Also wo Ralf, du hast ja auch gesagt, du hättest in dem Podcast von Ralf, so wie ich immer von Ralf lerne, hättest du auch ein paar Sachen mitgenommen, die dir neu gewesen sind. Also wer Bock hat auf das ganze Thema Investment as a Service und generell über dieses Thema mal etwas zu hören, etwas zu lernen, den kann man den Podcast, ich würde mal sagen, so 5 bis 6 Wochen her mit Ralf Heim von Finnzeit hier im Channel sehr empfehlen. Noch ein Quanto. Mittlerweile wahrscheinlich fast schon Platzhirsch für das ganze Thema, ich sag mal, Neobanking im SMB-Bereich. Bisher reguliert über, ich glaube, auch eine E-Money-License in Frankreich. Haben jetzt eine erste Erlaubnis der BaFin bekommen, um Kreditgeschäft zu machen. Was sagst du dazu?
Wurde Zeit. Weil wir sehen ja sehr, sehr viel Fintech-Kredit-Companies, die da draußen im Moment aktiv sind, auch das B2B-Segment ansprechen. Und Konto.
Also sowas wie Banksware von Miriam und ein paar andere, ne?
Genau, Uland und also ganz, ganz viele. Taylor, also etliche, die da kreuschen, fleuchen. Und insbesondere Konto, die im Grunde das Konto des SMI-Konto führen, waren da noch auf Kooperationen angewiesen. Und das ist natürlich ein bisschen kurios, wenn die B2B-Hausbank keine eigenen Kredite rausgeben kann. Insofern wurde es Zeit. Gratulation an die Kollegen von Konto.
Ja, Ich bin auch immer wieder beeindruckt darüber, wie die auch ihr Pricing durchgesetzt bekommen und bin auch immer wieder entsetzt, was ich dafür im Quartal bezahlen muss. Man ist es nicht gewohnt als Deutscher, dass Zahlungsverkehr so viel Geld kostet, aber die Franzosen sind da hart im Geben und Nehmen.
Also wenn man die französischen Kontoführungsgebühren anschaut, dann weiß man, warum die französischen Banken so gut dastehen und die deutschen Banken hoher Kapitalisierung.
Wollte ich damit sagen. Jochen, über das Thema, also wir waren gerade schon mal beim Thema Blockchain, beim Thema digitale Identitäten waren wir auch schon, also ganz am Anfang bei Nekt und dann über das Thema Stablecoins ein bisschen in der Kryptowelt und vielleicht schlagen wir den Bogen Richtung World ID. Der eine oder andere hat schon mal was davon gehört, das ist das Ding, wo man seine Iris scannen kann. Manche Leute haben es schon gemacht, manche Leute haben es nicht gemacht. Es gab mal irgendwann einen Podcast bei Philipp Westermeier im OMR mit einem der Macher von World ID, war mit der unsympathischste Mensch, den ich, glaube ich, je im Podcast gehört habe. Jetzt sind sie aber bei 100 Millionen erfolgreichen Verifizierungen. Hast du deine Iris schon gescannt, lieber Jochen?
Also ich hatte die Möglichkeit, aber habe es nicht gemacht.
Siehst du?
Bei einem Event, bei so einem Payment-Event in Österreich, in Wien, gab es da einen Stand von denen. Habe mich da informiert, aber nee, hab die Ident-Lösung nicht gemacht.
Würdest du es machen, wenn du irgendwie Anwendungsfälle vor der Nase hättest oder... Einfach nur so als Neugierde, hast du es ja scheinbar nicht gemacht, aber was hat dich abgehalten?
Kein Use Case, der sich ad hoc ergibt. Du hattest gerade eben schon den Podcast angesprochen, auch Bauchschmerzen hinsichtlich der Company dahinter.
Es ist ja Sam Altman dahinter noch, also der Gründer von ChatGPT, ne, der das irgendwie auch vorangetrieben hat. Aber hast du damals den Podcast gehört mit dem Typen aus Deutschland?
Nee, aber ich habe damals auch ein paar Meldungen dazu gelesen und es klang alles so nicht so, dass ich dann Vertrauen aufbauen kann.
Ja, total. Gut, Jochen, dann lass uns zur nächsten Meldung springen. Und da gab es eine, da ging es einfach nur um Fintech-Funding, geht wieder nach oben, machen wir einen Haken hinter, ich glaube, keine relevante News. Aber lass uns zum nächsten gehen und die finde ich wirklich interessant. Die Handelsverbände klagen gegen Twint. Also, was man, glaube ich, erstmal sagen muss, geil, was sie für eine Relevanz aufgebaut haben, dass die Handelsverbände wirklich klagen. Wenn du das beschaffen hast,
Schulterklopf.
Liebe Kollegen von Twint, ich bin tief beeindruckt, dass die Handelsverbände gegen euch klagen, weil damit seid ihr wirklich, also ja, mehr geht nicht, ne?
Ja.
Was sagst du dazu? Also was passiert da gerade?
Ja, also ich hatte Twint immer so ein bisschen auf dem Radar, günstiger zu sein als etablierten Zahlverfahren. Also entweder sind sie das nicht, vielleicht müssen wir mit den Twint-Kollegen nochmal reden.
Da müssen wir Jens da mal einladen, der wollte ja eh gerne immer wieder kommen. Wir hatten ja schon mal einen Podcast mit ihm.
Genau. Oder es geht einfach darum, auf der Handelsseite jetzt so ein bisschen die zunehmende Dominanz von Twint so ein bisschen zu erschüttern und vielleicht jetzt ein bisschen besser zu verhandeln zu
können. Bleiben die Worte unfaire Gebühren und erdrückende Vertragsbedingungen. Das ist so wie schon... Also wenn du das geschafft hast, mein Gott, ey, was für eine geile Execution und was, wie oft wir uns darüber lustig gemacht haben in den ersten Jahren, dass das Ding ein wenig fliegt. Scheinbar fliegen sie so hoch, dass jetzt die Handelsverbände gegen sie klagen. Also Glückwunsch da.
Wobei man muss natürlich auch fairerweise sagen, das ist schon ein Kartell-Twint. Also das sind alle Schweizer Banken zusammen.
Das Wort darfst du niemals benutzen. Es ist etwas,
am Ende vielleicht so ein genehmigtes Kartell. Ich meine, haben wir ja auch in Deutschland öfters genehmigte Kartelle. Und wahrscheinlich ist das vielleicht auch der Grund, dass der Handel, nachdem die zwei, ich weiß gar nicht, wie das andere hieß, Twint und noch ein anderes, die haben sich ja zusammengeschlossen. Und das war aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum jetzt Twint so erfolgreich war.
Ich glaube, es war einmal die Banken, einmal, glaube ich, die Postfinanz oder so. Das sind zwei verschiedene, die jetzt zusammengegangen sind.
Richtig, ja. Und ich meine, der Handel will ja immer gerne verhandeln und will immer gerne Konkurrenzsituation. Und die sind natürlich jetzt nicht gegeben.
Total. Gut, Jochen, dann lass uns zu einer News kommen, die so, wie sie da steht und bei unserem Newsletter stand, ich für einen totalen Euphemismus gehalten habe. Aber das strauchelnde Insurtechs WeFox erhält 151 Millionen Investment und will damit wieder wachsen. Ich glaube ja mal ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich gerade einfach eine Notfinanzierung und jetzt werden einfach alle rausgewaschen oder was? Wie siehst du das?
Genau. Wobei, was mir bei der ganzen Sache nicht ganz klar ist, da gab es doch die Diskussion von dem ehemaligen Gründer, der irgendwie zurückkommen wollte, was jetzt dessen Rolle ist.
Also Julian Treiche?
Genau. Ist der da mit drin oder ist er jetzt rausgewaschen? Das war für mich unklar bei der Meldung.
Ich weiß es auch nicht und ehrlich gesagt, lass uns zur nächsten News gehen, weil ich fand WeFox immer komisch, will darüber eigentlich was gar nicht sprechen. Dann lass uns über SumUp sprechen, über die wir auch immer wieder gesprochen haben und die jetzt ein neues Terminal rausgebracht haben, also ein All-in-One Terminal für den Handel. Ich erinnere mich daran, dass du schon vor langer Zeit gesagt hast, dass sich Terminals verändern müssen. Ich erinnere mich daran, dass du es damals gesagt hast bei Glovo, dass es eigentlich ein guter Weg ist. Und ich glaube, was wir mittlerweile sehen, ist, dass diese Dinger wirklich schlauer werden, weil die Geräte einfach billiger werden und letztendlich jetzt was zusammenkommt, was eigentlich auch zusammengehört. Ne? Also plötzlich auch Funktionalitäten am Point of Sale stattfinden können, weil halt diese Terminals nicht mehr irgendwie das Gefühl eines 386er PCs haben, sondern wirklich vernünftig funktionieren und vernünftige Rechenleistung haben.
Ja, also was wir am Anfang hatten, war so ein bisschen verschiedene Ökosysteme da. Also gab es dann diese coolen Terminals von SumUp und Co. Es gab dann plötzlich coolere Kassensoftware und Kassen und dann gab es auch noch damit verbunden diese Bestell iPads beziehungsweise Smartphones, wo dann die Kenner bestellen und dann auf den Knopf drücken, dass dann zum finalen Abschluss des Bons passiert. Aber das war dann alles immer noch so ein bisschen getrennt. Teilweise hat man ja gesehen, dass dann Acquirer diese Kassensysteme gekauft haben, um es in irgendeiner Weise zusammenzuführen. Aber das ist immer noch so auch so ein bisschen clunky und getrennt. Auch man zwar unter der gleichen Firma, aber unterschiedliche Software, unterschiedliche Systeme. Und insofern Gratulation an SumUp, dass sie das jetzt zwar endlich zusammengebracht haben, quasi alles unter einer Hand. Kartenleser, Kassensystem, Bestellfunktion, Quittungsdrucker und das vielleicht sogar so, dass der Kellner oder die Kellnerin das an der Hüfte trägt und dann quasi alles zusammen verfügbar ist. Wenn man beispielsweise in der Bahn schaut, was das für ein Gerätzoo ist, was die Menschen da haben, wenn sie da in der ersten Klasse bedienen, um abkassieren, das ist alles ein bisschen komisch. Insofern Gratulation an SumUp, dass das endlich mal zusammengeführt wird.
Ja, also sowieso, was sie da tun, machen sie, glaube ich, mit einem langen Atem vom ersten Moment an. Das habe ich irgendwie damals, glaube ich, sehr unterschätzt, mit wie viel Weitblick sie auch da reingegangen sind und machen es einfach immer weiter. Ne? Also ich merke auch immer wieder, wenn ich mit Marc eine Runde drehe, also mit Marc Alexander, bei denen spielt das Thema Priorisierung halt eine unfassbare Rolle. Also bevor du bei denen mit neuen Themen auf die Agenda kommst, muss es schon echt relevant werden. Und die sind halt weit entfernt von Featurities, sondern machen wirklich Step by Step by Step. Also es ist wirklich beeindruckend. Also kann ich nicht anders sagen. Und das, was du gerade sagst, jetzt noch ein neues Terminal rauszubringen, was verschiedene Dinge zusammenbringt. Ich kenne das ja so ein bisschen aus der alten N4-Number-4-Zeit. Das war ja auch immer so das, was Marco auch haben wollte. Auf der einen Seite ein Payment-Terminal, was aber eigentlich nur so ein bisschen was ist, aber dass dieses Gerät halt deutlich mehr kann, ne? Und dass du halt auch so Richtung Datev-Anbindung sofort was machst, dass du halt das ganze Thema auch möglicherweise Barcode-Scannen dafür benutzt, um halt Warenbestand zu scannen, neu zu bestellen, Tischmanagement zu machen, einfach. Ja, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie Marc und Team das exekuten. Und ja, sie bringen halt Dinge zusammen, wie du es gerade gesagt hast, die einfach auch da zusammengehören.
Ich bin ja aus dem Urlaub jetzt aus Italien gerade zurückgekommen und friere jetzt hier bei dieser Kälte. Und was mir in Italien wieder aufgefallen ist, in vielen Restaurants und KMU-Akzeptanzstellen, angefangen von irgendwelchen SumUp. Also da, wo bei uns immer noch, die klassische Sparkasse und die Genossenschaftsbank ein klassisches Terminal hat im KMU-Bereich, da ist in Italien durchgehend SumUp. Also insofern auch da Gratulation, dass die es geschafft haben, da in einem quasi entfernten Land, was nicht der Hausmarkt ist, schon so eine Relevanz zu bekommen, die deutlich größer ist als bei uns.
Ja, wirklich beeindruckend. Lass uns rübergehen zur nächsten Meldung, die wiederum zwei Firmen verbindet, die wir schon kennen, aber über die wir gar nicht so häufig sprechen, nämlich Stripe, also der Payment Service Provider und viel mehr, bringt Pay by Bank nach Deutschland, nach Frankreich. Ich bin immer wieder irgendwie so, wie soll ich sagen, mich beschäftigen solche Meldungen immer deshalb, weil das Themen sind, die wir aus der Figo-Zeit damals mit Stripe im Jahr 2015 diskutiert haben. Und es ist immer dieses Thema, Timing is a bitch. Jetzt funktioniert oder jetzt kommt alles das, was wir zum Thema Open Banking in den Anfangsjahren 2014, 2015, 2016 immer gesagt und gedacht und gewollt haben. Und jetzt machen es die Kollegen von TrueLayer, sowas ähnliches, was wir damals bei Figo gemacht haben, machen es mit den Kollegen von Stripe. Was sagst du dazu?
Ja gut, also du hast natürlich jetzt deine Figo-Geschichte mit reingebracht, aber denk noch mal ein bisschen weiter zurück an Sofortüberweisung. Die haben es ja zuallererst gehabt. Da muss man auch sagen, da hat Klarna eine Riesenchance beiseite gelassen und letztlich zugunsten von den Trulays dieser Welt, dass das, wo sie eigentlich marktführend waren, jetzt von Dritten übernommen wird.
Ja, und Klarna hat sogar zwischendurch nochmal versucht. Ne? Also die haben zwischendurch nochmal so ein, zwei Aktivitäten gehabt und gesagt, wir machen im Grunde genommen eine eigene Unit für das ganze Thema Open Banking und wir nutzen das, was wir für Sofortüberweisung eigentlich als Asset hatten, als White Label, aber das haben sie auch, glaube ich, nie wirklich zum Fliegen gebracht.
Und insofern, jetzt nehmen halt andere den Markt. Und das Stripe, das macht, ist erstmal nichts anderes als eine Integration, dass Stripe ein neues Zahlverfahren einbindet. Das ist jetzt, glaube ich, keine tolle, großartige News. Aber das viel relevantere ist, dadurch, dass Stripe ja so eine starke Marktmacht mittlerweile hat, bedeutet das, dass wir davon ausgehen können, dass diese PSD2 Account-to-Account-Payments alleine durch diese Integration von Stripe jetzt zusehends an Traktion gewinnen.
Und damit sind wir dann auch wieder ganz kurz zurück beim Thema Ivy, die ja nichts anderes machen als TrueLayer, außer dass TrueLayer noch ein bisschen mehr Infrastruktur ist und Ivy vielleicht ein kleines bisschen mehr Produkt ist. Dann lass uns gucken auf die Kollegen von Monzo. Über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, weil sie ja auch den Weg in Richtung Deutschland auch mal so gegangen sind und gehen wollten. Die haben jetzt das erste Mal das Thema Geldwäsche auch auf die Fahne geschrieben bekommen oder vielleicht das erste Mal, dass wir das mitbekommen und haben eine 21 Millionen Pfund Strafe aufgebrummt bekommen, weil sie halt erhebliche Mängel in der Bekämpfung von Anti-Financial Crime aufgewiesen haben. Was sagst du?
Ja, wie oft haben wir von hiesigen deutschen Fintechs immer gehört, so die böse BaFin und wir müssen da so viel Strafe bezahlen und die guckt da so genau hin und die anderen Aufsichten machen das nicht. Vielleicht waren die anderen Aufsichten nur ein bisschen langsamer und es gab intern unter den Aufsichten ein bisschen mehr Druck, jetzt da auch vielleicht ein paar Lücken zu schließen. So oder so, ich glaube, alle Fintechs sind das Thema mit ein bisschen zu blauen Augen angegangen und müssen jetzt quasi nacharbeiten und dann gegebenenfalls strafen.
Genau, also das trifft nicht nur Deutsche, sondern es geht europaweit und Anti-Financial Crime ist halt echt ein relevantes, großes Thema, was man halt nicht vernachlässigen sollte. Und ich glaube, da ist die Lernkurve wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen Neobank dann ein bisschen flacher, aber irgendwann muss sie dann steil werden.
Absolut.
Jochen, dann lass uns kurz über die größte Neobank in Europa sprechen, nämlich über Revolut. Auf der einen Seite steht ein Mega-Funding in der Runde, in der Tür, wenn du so willst, über 65 Milliarden US-Dollar. Krass, ne?
Ja gut, aber das ist die Bewertung von denen, also ist nicht die
Fundingrunde. Meine ich ja, sorry, falsch gesagt. Auf einer 65 Milliarden Bewertung, guck dir mal die europäischen Großbanken an.
Was hat die Deutsche Bank für eine Bewertung? 55 Milliarden, Commerzbank?
Mittlerweile wieder,
oder vielleicht,
damals ist ja schon etwa 30 oder so.
Ja, also das ist ein riesen Wert aus meiner Sicht, auch wenn Revolut ja sehr gute Revenues schreibt, ist natürlich von den anderen Banken, Klassenbanken mit der Marktkapitalisierung noch sehr, sehr weit entfernt auf den sonstigen KPIs, aber
es also zeigt, ganz kurz, Deutsche Bank 54,7 Milliarden Euro.
Okay. Oder Investoren honorieren das große Wachstum. Und da muss man sagen, da ist Revolut ja, hatten wir im letzten Podcast ja nochmal diskutiert im Vergleich zu N26, weitaus enteilt. Ich habe jetzt irgendwie auch noch gelesen, die wollen eine Bank in USA kaufen. Also von daher, die haben globale Ambitionen und die exekuten. Und das muss man sagen, Respekt.
Genau, das passt auch dazu, dass sie jetzt in Deutschland eine ganze Menge Leute suchen und dass sie halt auch einen Revolut Business Account gerade anbieten mit 1,75% Tagesgeldzinsen für Geschäftskunden.
Ja, das haben sie auch schon lange. Also die Business Accounts hat Revolut schon lange. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland neu ist, aber eine eigenständige SME Corporate Bank haben die schon bestimmt vier, fünf Jahren.
Okay. Jochen, ich springe über so ein paar News drüber, die ich irgendwie so für so mittelrelevant für unsere Hörerinnen und Hörer erachte oder ich selber irgendwie ganz so spannend finde. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz Richtung Trade Republic schielen, über die wir auch jedes Mal gesprochen haben, die jetzt in Richtung finanzielle Früherziehung ist sozusagen das Stichwort gehen. Aber was Sie halt jetzt gemacht haben, Sie haben das Kindersparpläne und Kinderdepot eingeführt. Was sagst du?
Logischer Schritt. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit den 10 Euro im Monat, da wird ein neues Rennen passieren. Wer denn diese ETF-Sparpläne für die Jugendlichen und die Kinder bekommt. Bei Trade Republic tue ich mir noch ein bisschen schwer, weil das müssen ja beide Elternteile müssen Trade Republic-Kunden sein, bevor die Kinder das machen können. Das ist so eine Hürde, die vielleicht am Anfang auch gewollt ist, mit die Anfragen nicht so durch die Decke gehen.
Sehe ich komplett anders, Jochen. Also sorry, dass ich einmal unterbreche. Sehe ich komplett anders. Also wenn du ein Kinderdepot für dein Kind bei einer anderen Bank eröffnest, müssen auch beide Eltern den KYC machen. Also wenn ich ein Konto...
Ja, klar.
Ja, und was, wie ich finde, Trade Republic hier auf eine smarte Art und Weise macht, dass sie natürlich irgendwie das eine Elternteil, was möglicherweise schon Kunde ist, lostriggert und dann auf die Art und Weise sofort noch ein zweites Depot des anderen Elternteils eröffnet. Und die Hürde ist nicht größer als der KYC bei einer anderen Bank. Und plötzlich hast du aber nochmal einen neuen Kunden. Nee, ist ja nicht. Die Hürde ist nicht höher. Also der Aufwand...
Die Hürde ist schon höher. Ich muss ein neues Account aufmachen, ich muss eine App downloaden und so weiter und so fort. Also ich finde, wenn ich für mein Kind einen Account machen will, will ich keinen eigenen Account, sondern gehe halt gerne durchs KYC.
Ich fand es ehrlich gesagt einen smarten Move, weil du auf die Art und Weise nochmal neue Zielgruppen, nämlich die jeweiligen Partnerinnen oder Partner, auch als Kunden akquirierst und dachte er so, schlau, das auf die Art und Weise zu machen.
Ich sehe es anders, als zumindest bei uns in der Familie ist es so, dass meine Frau sagt, um Gottes Willen, habe ich gar keinen Bock drauf.
Das liegt aber daran, dass deine Frau eher analog unterwegs ist. Meine hat sich darüber
gefreut. Das stimmt. sie ist insofern auch vielleicht ein Beispiel und ein Repräsentant für viele da draußen, die eben nicht so digital unterwegs sind.
Hast du recht. Bei uns war es genau das Gegenteil und plötzlich hat... Trade Republic nicht nur ein neues Kinderdepot, sondern halt auch noch eine neue Kundin gewonnen.
Okay.
Jochen, dann lass uns von Trade Republic, aber du hast, glaube ich, recht. Also das ist, glaube ich, nochmal ein eigener Podcast wert, so dieses ganze Thema Rennen, Kinderdepot und sowas, was da jetzt gerade entsteht, können wir mit Sicherheit nochmal irgendwann auch auf einer BEX oder halt in einem der nächsten Podcasts nochmal mit ein paar Leuten drüber sprechen. Aber
vor allem vielleicht noch ein Gedanke. Wenn man schaut, die Sparkassen und die Raiffeisenbanken sind ja diejenigen, die Kinder ganz früh über die Sparkonten und Sparbücher als Kunden haben und dann ja häufig das Problem haben, dass sie verlieren, sobald die 18 sind oder ein bisschen älter und dann Selbstentscheider werden und dann zu Direktbanken gehen. Hier ist aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial, dass viel, viel früher anfängt, dass eben dann eben nicht die Sparkasse und die Volksbank um die Ecke sofort als allererstes den Kunden adressiert, sondern eben gleich hier in der Trade Republic und Co. Und das ist für die etablierten Hausbanken ein durchaus gefährliches Bedrohpotenzial.
Total. Und du hast natürlich auch dann relativ schnell, wenn die Kinder dann irgendwie auch 18 werden, sofort wieder auch die Kreditkarte von Trade Republic und so weiter. Ne?
Ja.
Jochen, lass uns da mal in die Payment-Ecke kurz reingucken und die Kolleginnen und Kollegen von Mondu, also dieses Buy Now Pay Later Startup, hat eine neue Funktionalität rausgebracht, die heißt Pay Now für den E-Commerce. Machen nicht nur Buy Now Pay Later, sondern machen jetzt auch Pay Now. Was sagst du dazu?
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Billy, weil Billy, die ja auch in dem Segment waren und jetzt viel stärker in E-Commerce als Zahlmethode reingegangen sind, dass Modulats in direkten Wettbewerb mit Billy aktiv ist. Schauen wir mal, also letztendlich das Riesen SMI E-Commerce Akzeptanzfeld ist immer noch nicht richtig adressiert. Viel zu viele hängen da auf Lösungen wie PayPal und da fehlt Wettbewerb.
Gut, dann Vivid Business, also Vivid Money, einer von diesen Neobanken, auch als Business Account hier auch verfügbar, erweitert jetzt seine Zahlungsoptionen um Apple und Google Pay. Denkt man so, war das noch nicht da? Aber jetzt gibt es das halt auch für die Geschäftskunden. Relevant?
Ja, wenn man überlegt, dass natürlich viele der Retail-Erfahrungen, gerade im KMU-Bereich, erwartet werden von dem KMUs, also der Handwerker, der Architekt, der dann sagt, also privat kann ich mit Apple Pay bezahlen, aber wenn ich meine Firmenkreditkarte habe, nicht, was ist denn das? Und da ist eine Erwartungshaltung da, dass da viele der Errungenschaften, die wir auf Retail-Seite haben, zumindest im KMU-Bereich auch genutzt werden. Und macht total Sinn.
Macht total Sinn. Wundert man sich eher, dass es bisher nicht da war. Ne? Also sowas wie, über Quanto haben wir vorher schon gesprochen, da war es automatisch sofort mit dabei.
Ja.
Jochen, wir sind beim Payment-Thema gerade gewesen, bei Mondu, und wir sind auch gerade beim Thema Apple Pay, Google Pay gewesen, und wir wollen ja manchmal auch so ein bisschen auf das europäische Thema gucken, und Vero, also das, was mittlerweile früher EPI war, ist ja mittlerweile Vero als Produkt geworden, erreicht 1 Million Aktivierungen und wollen jetzt auch mit dem E-Commerce-Thema starten. Ich finde, momentan haben sie ganz gute Nachrichten, oder?
Also erstmal ist 1 Million Aktivierung bei den Sparkassen. Ist nicht nur insgesamt 1 Million in Deutschland. Die Raiffeisenbanken haben jetzt dann kurz danach angekündigt, sie haben 600.000. Also sind wir zumindest bei den großen zwei Bankengruppen bei 1,6 Millionen.
Deutsche Bank startet jetzt.
Deutsche Bank startet jetzt, Postbank, keine Ahnung, wie viel die haben. Also ich finde es ein beachtenswerter Meilenstein im Vergleich zu dem, was Vero im Ausland schon hat. Also in Frankreich, in Luxemburg und in Belgien ist das immer noch Peanuts. Und die deutschen Banken hängen in der Vero-Migration massiv den
Integration.
Banken hinterher.
Integration. Ja. Aber auch da nochmal ganz kurz, Revolut startet jetzt auch, startet mit den ersten Testnutzern. Und ich bin gespannt, wann auch die deutschen Neobanken und vielleicht auch Direktbanken irgendwann sich dann auch mal dem Thema ein bisschen näher widmen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist mehr Zug drin, als wir das bei anderen Payment-Aktivitäten der deutschen Banken vor allen Dingen in den letzten Jahren gesehen haben.
Mag sein. Relevant ist am Ende des Tages auch, ob die Kunden es wollen, ob die Kunden es nutzen. Da hatten wir die Aussage, oder ich glaube, im Podcast hier habe ich mal gesagt, dass Revolut es aus meiner Sicht Vero gemacht haben, nicht wegen Deutschland, sondern eben wegen Belgien, Frankreich und Luxemburg, und Deutschland quasi nur Abfallprodukt ist. Und wenn ich jetzt nicht groß in Belgien, Frankreich, Luxemburg bin, dann glaube ich, braucht man es auch nicht, solange es Deutschland nicht genutzt wird so stark.
Okay. Dann lass uns doch auf ein paar andere News gucken. Und du hast, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, wir müssen über das Thema PayPal und Krypto sprechen. Was meinst du damit? Ich glaube, es geht darum, dass PayPal mittlerweile die Krypto-Akzeptanz deutlich nach oben gefahren hat. Also sie haben ja ihren Stablecoin-Integration und sowas gemacht. Sie haben mittlerweile rund 100 Tokens und ermöglichen jetzt die Auszahlung in normale Fiat-Währungen. Erklär mal ganz kurz, warum das relevant ist.
Ja, also wenn ich jetzt normaler Händler bin von E-Commerce oder auch im POS und akzeptiere PayPal, kann ich darüber eben nicht nur Dollar und Euro und was auch immer Karte akzeptieren, sondern eben auch Krypto. Das heißt, die Kunden können mit ihren vielleicht tollen Bitcoin gewinnen oder Ether gewinnen bei mir bezahlen. Also sprich, ich bekomme dann als Händler das in meiner Heimwährung, also Euro, wenn ich der europäische Händler bin. Der Kunde zahlt aber in Krypto. Da gibt es bereits seit Jahren, fast 10 Jahren und länger spezialisierte Anbieter, die das anbieten. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist auch ein totales Nischensegment. Aber es passt insofern in die aktuelle Stimmung, insbesondere auch als amerikanische Company, wo ja die amerikanische Regierung sehr kryptofreundlich ist. Und je breiter Krypto wird in der Akzeptanz, desto mehr wird erwartet, dass da die Leute damit bezahlen. Und insofern ist es ein Schritt, werden da gleich große Volumen drüber gehen, da bin ich erstmal skeptisch.
Aber man sieht ja, dass PayPal das Thema Krypto wirklich jetzt ernst genommen hat. Ne? Also Stablecoin hat gerade schon angedeutet. Und ich meine, ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, waren sie damals ja auch bei dem Versuch dabei, den damals Meta-Facebook gestartet hat. Wie hieß er nochmal?
Libra Diem.
Der erste Stablecoin, der so vieles verändert hat und im Grunde genommen der Katalysator für ganz, ganz viele Aktivitäten auf der Welt waren. Da war ja PayPal damals auch schon dabei. Jochen, dann habe ich noch eine News, die ich für relevant erachte, weil sie, oder relevant ist vielleicht falsch, aber jedenfalls zeigt sie etwas, was momentan im Bereich Investment schon mit einiger Zeit ein bisschen passiert, aber jetzt halt auch in niedriger, schwelliger für kleinere Volumen passiert. Das WealthTech Now kooperiert mit Redstone und ermöglicht dir und mir VC-Investments ab 1.000 Euro. Was sagst du?
Also letztendlich kommt es immer darauf an, welche VCs dahinter sind. Es gibt ja da auch eine Riesenanzahl und viele VCs, die eben nicht performen. Einige wenige, die extrem gut performen. Wenn es ermöglicht, dass ich mit 1.000 Euro in die hoch gut und performenden VCs reinkomme, finde ich das super. Insofern ist es sehr abhängig, wo ich rein investieren kann und was natürlich auch dann die Kosten sind. Wir hatten ja, ich glaube, haben im letzten Podcast nochmal besprochen, was da bei der Kooperation zwischen Nao und, ich glaube, den Volksbanken, was da im Private-Equity-Bereich, da ging es damals drum, an Play dazwischen sind, die alle ein bisschen was abknapsen an der Rendite. Das ist natürlich auch das Relevante. Was sind die Kosten, die dafür in Rechnung gestellt werden? Aber prinzipiell ist das eine gute Lösung, dass da jetzt da Demokratisierung und Zugang ermöglicht wird, weil in der Regel muss man Millionen, 10 Millionen plus in VC, gute VCs reinmachen. Also ich weiß, ich hatte mit einem Partner von einem großen VC gesprochen, der hatte gerade seine Funding-Runde gemacht und hat gesagt, naja, unsere 160 Millionen haben wir mit einer Handvoll LPs durchbekommen. Selbst wenn du mit einer Million kommst, bist du nicht attraktiv für uns.
Ja, gar keine Frage. Also man kann das natürlich wieder unter dem Stichwort adverse Selektion subsumieren. Auf der anderen Seite, was es ja eigentlich zeigt, ist, dass das Thema alternative Investments, also so unter den Nerds als Alts bezeichnet, durchaus halt auch mittlerweile eine andere Relevanz bekommt und durch so Regulationen wie LTIF mittlerweile halt auch mehr und mehr im Massenmarkt ankommt. Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass es halt in der Tat nicht zu so einem Zocker-Ding wird, dass es halt keine, in Anführungszeichen, nur Resterampen sind, die da plötzlich dann hingeschoben werden. Aber generell ist, glaube ich, die Möglichkeit, nicht diese unfassbar hohen professionellen Anlagesummen für so etwas nötig zu haben, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Und ich finde, Naro macht das schon ganz gut, dass sie Schritt für Schritt dort machen. Und dass sie es jetzt gemeinsam mit den Kollegen von Redstone-VR Ventures machen, finde ich irgendwie ganz, ganz interessant. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen passt es ja auch zum Volksbankenumfeld, dass du halt auch als Volksbankkunde in solche Dinge mit kleineren Tickets investieren kannst. Und insofern finde ich das eigentlich eine ganz smarte Kooperation, die da gerade startet. Mal sehen, und das ist ja etwas, was wir nicht in nächstes Jahr sehen und in 3 Jahren sehen, sondern dann, wenn VC-Fonds in irgendeiner Art und Weise mal in der Periode sind, und das beginnt ja in der Regel erst nach 7 bis 10 Jahren, werden wir sehen, ob es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist.
Ja, und noch ein anderer wichtiger Faktor ist, auch im VC und Private Equity Investment ist Diversifikation alles. Also ich kann natürlich in einen investieren und der kann natürlich durch die Decke gehen und dann freue ich mich sehr. Diversifikation ist auch da notwendig oder wäre gut als Investmentstrategie. Und wenn ich natürlich sage, ich habe ein Mindestticket von 250.000 Euro, da dann das 250.000 Euro mal X diversifiziert zu verstreuen, da muss man schon sehr viel Geld haben. Insofern, alleine wenn das darüber möglich ist, dass ich das auf niedrigen Tickets machen kann, wäre sehr zu begrüßen.
Jochen, das waren unsere News aus dem Monat August und wir sind ohne News zu Personalien durchgekommen. Wir wünschen, glaube ich, allen Hörerinnen und Hörern schönen Urlaub. Der beginnt ja jetzt bei einigen, beziehungsweise bei einigen läuft er schon die ganze Zeit. Aber vielleicht geben wir noch dem einen oder anderen eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten Payment und Banking News mit in den Stau, in den Urlaub oder in den Flughafen oder wohin auch immer. War eine Freude. Danke, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.